Deutschlandfunk Kultur Lesart
mit Maike Albart. Der August 1939 war heiß und trocken. Während Hitler Kriegsvorbereitungen traf und seinen Außenminister nach Moskau schickte, bemühten sich etliche europäische Diplomaten noch um friedliche Verständigung. Wie sich die Zeitläufte zuspitzten und es zum Funkenflug kam, ist heute Vormittag eines unserer Themen. Der Sommer 1939 nahm sich an vielen Orten ganz alltäglich aus. Herrliches Wetter, wer es sich leisten konnte, fuhr ans Meer. Sepp Herberger trainierte die deutsche Nationalmannschaft. Aber gleichzeitig schürte die Presse den Hass auf Polen und Hitler weihte seine Generäle in die Angriffspläne auf das Nachbarland ein. Der Historiker und Journalist Hauke Friedrichs hat aus dieser Gleichzeitigkeit ein erzählerisches Prinzip gemacht. Funkenflug heißt sein Geschichtspanorama. Und es geht um die Zeit vor genau 80 Jahren. Hauke Friedrichs ist jetzt in der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Gab es in der Sommerfrische zum Beispiel an der Nordsee denn konkrete Anzeichen für die Zeitenwende, diesen dichteren Funkenflug, den Sie in Ihrem Buch ja beschreiben?
Ja, selbst Menschen außerhalb Deutschlands und außerhalb Großbritanniens und Polens, die Länder, um die es eigentlich ging in diesen Tagen, merkten, dass etwas in der Luft lag. Thomas Mann, der in den Niederlanden an der Küste war und fror, weil er dort schlechtes Wetter hatte, notierte in seinem Tagebuch steigende Kriegsfurcht. Und das entnahm er vor allen Dingen der Presse und aus Gesprächen. Also es war offensichtlich, dass die Propaganda, wie Sie schon skizziert haben, einen klaren Kriegskurs vorgab. Es wurde gegen Polen gehetzt, es wurde über Gewalt berichtet gegen die deutsche Minderheit in Polen. Genauso war es im Vorjahr gewesen, als die Sudetenkrise sich zuspitzte. Und jeder, der das aufmerksam verfolgte, ahnte, dass die Lage sich zuspitzen könnte.
Wie ging Josef Goebbels, der Propagandaminister, denn vor? Was tat er genau? Wie lauteten seine Anweisungen?
Goebbels hatte von Hitler den Auftrag erhalten, die Deutschen, die keinen Krieg wollten, das war der NS-Führung auch bekannt, weg von diesem Pazifismus zu bringen, mehr zu einer Kriegsbegeisterung, wie das 1914 der Fall war. Hitler wurde von vielen Deutschen dafür bewundert, dass er viele außenpolitische Ziele erreicht hatte, wie der Anschluss Österreichs, wie die Gewinnung des Sudetenlands, ohne dass ein einziger Schuss gefallen war. Nun wollte Hitler aber aufs Ganze gehen und Polen sich holen, auch notfalls mit Gewalt. Und Goebbels sollte sozusagen die richtige Stimmung für diesen Schritt schaffen. Und die deutsche Presse war gleichgeschaltet. Redakteure mussten zur Pressekonferenz ins Reichspropagandaministerium kommen, bekamen dort ganz klare Anweisungen, was sie schreiben sollten. Und die waren so genau, dass sogar die Platzierung im Blatt zum Teil vorgegeben wurde, wie heute auf Seite 2 über den Polenkonflikt schreiben. Und dann wurde auch vorgegeben, welche Tonart. Und die Tonart war aggressiv, war klar die Schuld an der Eskalation Polen zuweisend. Und das wurde auch strikt kontrolliert, ob die deutschen Journalisten dem auch folgten.
Sie zitieren ja aus diesen Zeitungen, das steht wie ein Motto den verschiedenen Kapiteln, die die Tage spiegeln in diesem August immer voran, Hauke Friedrichs. Gab es denn bei dieser ungeheuer zugespitzten Lage auch politische Gegenkräfte, Diplomaten, die sich engagierten?
Erstaunlicherweise gab es das sogar in der allerobersten Spitze des NS-Staates. Hermann Göring, das war einer der engsten Vertrauten von Hitler und einer der mächtigsten Männer des Dritten Reiches, der agierte hinter den Kulissen gegen diese Kriegstreiberei. Er informierte Hitler zwar auch immer wieder, was er tat, aber er setzte einen Bekannten aus Schweden ein, um mit den Briten zu verhandeln und versuchte damit, dem eigenen Außenminister in die Quere zu kommen, denn Ribbentrop war alles andere als ein Diplomat, der schürte den Krieg. Und es gab andere Leute, wie zum Beispiel Wilhelm Canaris, den Chef des Militärgeheimdienstes, der versuchte, über Italien Druck auf Hitler aufzubauen, indem er Mussolini dazu bringen wollte, dass er nicht mit Hitler gemeinsam in den Krieg zieht. Das Gleiche versuchte auch ein Staatssekretär im Auswärtigen Amt namens Weizsäcker, der Vater des späteren Bundespräsidenten, der ebenfalls hinter den Kulissen auf vielfältige Weise versuchte, diese aggressive Außenpolitik Hitlers, die er für einen Fehler hielt, zu durchkreuzen.
Aber diese Kräfte haben sich nicht durchgesetzt. Sie hatten dann doch keine Möglichkeit, wirklich in die Entscheidungen einzugreifen. Woran lag das?
Man muss ehrlicherweise sagen, dass kaum jemand oder vielleicht sogar niemand noch die Möglichkeit hatte, Hitler wirklich dauerhaft zu beeinflussen. Weder im Positiven, sozusagen weg vom Krieg, wie auch im Negativen auf einem ganz strikten Kriegskurs. Hitler hielt sich selber für den begabtesten Strategen in der Außenpolitik sowie auch in der militärischen Planung. Er hatte die Idee von einer Vorahnung, von einer Vorsehung für ihn, also dass er einem Schicksal folgte. Und das sah man gut daran, dass er am 26. August ja den Krieg gegen Polen, der schon geplant war und der am 26. eigentlich beginnen sollte, plötzlich stoppte und fast 1 Million Soldaten angehalten werden musste. Hunderttausende Soldaten ganz kurz vor Polen gestoppt wurden, um dann doch den Angriff für den 1. September zu befehlen. Und viele wie Canaris, wie Weizsäcker, die glaubten halt noch, dass sie Hitler mit so rationalen Argumenten, also Italien zieht nicht mit, Briten und Franzosen wollen wirklich dann gegen uns in den Krieg ziehen, davon abhalten können. Aber mit so rationalen Ideen war Hitler gar nicht mehr zu beeinflussen.
Das ist sehr verblüffend. Das habe ich auch aus Ihrem Buch mir noch mal ganz deutlich vor Augen führen können, welche Rolle dort Italien spielt und auch der italienische Botschafter. Das waren ja eigentlich die Verbündeten, aber das hat Hitler dann gar nicht mehr gekümmert bei den Plänen für den Angriff auf Polen. Woran lag das?
Ja, Mussolini war Hitlers großes Vorbild eigentlich. Er hatte ja auch 1923 mit dem Hitlerputsch eigentlich Mussolinis Marsch auf Rom kopieren wollen. Dann emanzipierte sich Hitler. Deutschland wurde viel mächtiger als Italien. Mussolini sollte dann mehr so ein Anhängsel sein. Italien ließ sich aber von Deutschland die eigene Außenpolitik nicht vorschreiben. Und eigentlich hatten beide Länder den Stahlpakt geschlossen und sich gegenseitig versprochen, sich umfänglich über alle außenpolitischen Pläne zu informieren. Und der italienische Außenminister, der auch noch der Schwiegersohn Mussolinis war, erfuhr dann so en passant nebenbei von Ribbentrop, dass der Krieg gegen Polen quasi fertig geplant sei. Und der war dann so brüskiert, dass er Mussolini dazu überredet hat, mehr oder weniger sich nicht an diesem Krieg zu beteiligen. Und Italien ist ja auch erst dann im Juni 1940 überhaupt in den dann beginnenden Zweiten Weltkrieg eingetreten auf deutscher Seite.
Man ist ja verführt, das ist so unsere Perspektive als Nachgeborener, in diesen Verkettungen auch eine Logik zu erkennen. Sie haben schon angedeutet, weshalb die Missionen der Vermittler keinen Erfolg hatten. Aber was hätte vielleicht klappen müssen, damit es doch eine andere Wendung genommen hätte? Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
Ja, diese Frage, was wäre wenn, ist natürlich auch eine spannende Frage. Mich hat fasziniert, dass gleichzeitig als Ribbentrop über den Hitler Stalin-Pakt verhandelt hat in Moskau am 23., 24., als sozusagen alles sich änderte in der Außenpolitik auf einen Schlag und die beiden Diktatoren dann ein Bündnis schlossen, ja noch eine britisch-französische Militärdelegation in Moskau war, die ebenfalls seit Tagen schon mit hochrangigen Vertretern der UdSSR über einen Pakt verhandelten. Stalin spielte also auf allen Kanälen, guckte, wer ihm das beste Angebot eigentlich machte oder das nützlichste Bündnis brachte und entschied sich dann ausgerechnet für Hitler, wobei Bolschewisten und Faschisten ja Todfeinde waren, auch in der Propaganda. Und die Frage wäre halt, wenn die Briten anders agiert hätten, wenn Stalin sich dann für ein Bündnis mit Frankreich und Großbritannien entschieden hätte in diesem August 39, was dann eigentlich passiert wäre. Meine These ist, dass Hitler dann zu diesem Zeitpunkt nicht Polen angegriffen hätte, vielleicht später, das kann man wirklich nicht seriös sagen, aber dass der Weltkrieg dann wahrscheinlich später begonnen hätte. Ob das die Geschichte wirklich verändert hätte, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage.
Das sind Spekulationen, ja. Aber als der Angriff auf Polen dann am 1. September, er wurde verschoben, Sie haben das angedeutet, 1939 passierte, fällt bei Ihnen die Formulierung, Herr Friedrichs, Angst und widerwillige Loyalität hätten die Berliner zur Schau getragen. Woran machen Sie das fest? Woran zeigte sich das?
Erstmal ganz plump am Vergleich zu 1914. Da haben wir noch die Bilder vor Augen, dass Menschen die Soldaten mit Blumen am Kaserntor begrüßen, dass die Angehörigen zum Teil begeistert ihre uniformierten Verwandten bis zum Bahnhof bringen, dass diese Stimmung war, Weihnachten sind wir wieder da, ein schneller Sieg wurde erwartet und viele hofften auf einen schnellen, erfolgreichen Krieg. Das war 1939 ganz anders, als Hitler am 1. September zur Krolloper fuhr. Dort tagte das Parlament, um eine Rede zu halten, um den Krieg zu erklären. Da waren die Straßen menschenleer, da gab es keine jubelnden Massen. Es gibt Berichte von ausländischen Gästen in Berlin, denen fällt diese Ruhe in Berlin auf, eine unheimliche Ruhe. Alle hatten was anderes erwartet. William Shirer, ein Korrespondent für CBS, der mit sehr klugen Radioreportagen auffällt aus dieser Zeit, der beschreibt halt, dass die Berliner das mit so einer stoischen, fast abneigenden Haltung zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt Krieg gibt, aber halt diese Begeisterung bemerkt er gar nicht. Er fährt in einem Taxi am Abend des ersten Kriegstages, der Taxifahrer ist betrunken, ein anderer Fahrgast, der mit an Bord ist, ist betrunken, beide fluchen über den Krieg und das ist so eine ganz typische Haltung. Das ist nicht eine offene Ablehnung gegenüber Hitler, es gibt keine Demonstration gegen den Krieg natürlich in der Diktatur, aber es gibt halt andersrum auch keine Freudebekundung, dass jetzt es endlich losgeht.
Das ist das Interessante an Ihrem Buch. Es gibt immer wieder diese atmosphärischen Einsprengsel und das liegt auch daran, dass Sie ja in Mosaikform erzählen, also synchron vorgehen, immer wieder ganz unterschiedliche Schauplätze wählen und Figuren, die im Mittelpunkt stehen. Warum diese Form der Darstellung, Kauke Friedrichs?
Ich fand es spannend, ein Panorama quasi zu geben aus diesem einen Monat, aus dem letzten Monat im Frieden. Ich bin der Meinung, dass man sehr viel lernt über diese Vorkriegszeit durch diese Methode und gleichzeitig auch einen hohen Unterhaltungswert hat. Ich finde, Geschichte kann spannend vermittelt werden und sollte das auch, damit möglichst viele Leute sich damit beschäftigen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr gute Bücher von Professoren und Doktoranden geschrieben, die 800, 900 Seiten sind mit sehr vielen Fußnoten. Von diesen Arbeiten habe ich ja auch profitiert, aber die Leserschaft ist doch eher gering und mein Anliegen war, viele Leute zu erreichen und dabei halt Fakten zu vermitteln, die man so aus den Schulbüchern natürlich nicht kennt. Und Figuren, also Menschen vorzustellen wie Bürger Dalerus, wie Unity Mitford, die halt viele Menschen, von denen sie noch nie gehört haben, die aber auch eine gewisse Rolle halt in dieser Zeit spielen.
Vielen Dank, Hauke Friedrichs. Wir sprachen über sein Buch Funkenflug, August 1939, der Sommer, bevor der Krieg begann. Erschienen bei Aufbau, 276 Seiten für 24 €.